Ja, Herr, hab Dank dafür, dass du willst reden. Und ich bitte dich für uns jetzt, dass du unsere Ohren, dass du unsere Herzen auftust. Dass wir weglegen können, was uns sonst beschäftigt und können offen sein für dich. Du sagst, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und ich bitte dich, dass wir auch mit unseren Herzen hören können. Amen. Ja, wir befinden uns in einer Serie, die unsere Vision, die wir von Gott bekommen haben, betrifft. Raise a Next Kingdom Generation. Das Kingdom haben wir schon viel miteinander angeschaut. Über Wochen, das Königreich. Aber ich hoffe, dass auch viel hängen geblieben ist. Wenn nicht, die Sachen sind alle im Internet noch nachzuhören. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem letzten Wort, mit diesen Generationen. Da haben wir in den letzten Wochen schon angefangen, uns damit zu beschäftigen. Und es ist wichtig, dass wir den Glauben an die nächsten Generationen auch weitergeben. Dass sie zu einem eigenständigen, starken Glauben kommen und Gott nachfolgen. Lasst uns kurz einen Blick auf den Zustand von Familien in Gemeinden richten. Es ist einige Jahre her, da hat ein Pastor aus der FEG, aus dem Bund, eine Umfrage gemacht. Und zwar nicht nur in FEGs, aber in christlichen Gemeinden und Kirchen in der Schweiz. Und da hat er, jetzt muss ich gerade mal weiterklicken, hat er zum Beispiel danach gefragt, wie viel von diesen jungen Leute, und zwar gehen die Leute, die befragt worden sind, in einer christlichen Gemeinde ein und aus. Wie viele davon betrachten ihre Mutter als sehr christlich? Was denkt ihr, was dabei rausgekommen ist? Wie viel Prozent? Wie viel? 5! Wow! 80? Gut, es ist etwas zwischen deinen, 48. Immerhin noch mehr wie 5%, bin ich nur dankbar. Genau, wie viel Prozent von der Jugendlichen in der Gemeinde betrachtet ihren Vater als sehr christlich? Ist das mehr oder weniger? 24? Mit 24 bist du gar nicht so schlecht, 23. 23% betrachtet ihren Vater als sehr christlich. Wie viel Prozent von der Jugendlichen, wo in der Gemeinde ein- und ausgehen, haben in ihrer Familie irgendwie etwas wie Familienandacht, Gebet oder Bibellesen zu Hause erlebt? Wie viel Prozent sind das? 20? 30? 10? 27%. Also nicht einmal ein Drittel hat irgendwie so etwas zu Hause erlebt gehabt. Nächste Frage, wie viel Prozent der Jugendlichen in einer Gemeinde haben mit ihrer Mutter, also sie nicht nur beobachtet, sondern haben mit ihrer Mutter über den Glauben geredet? 70? 50? 28% haben mit ihrer Mutter irgendwie Glaubensgespräche gehabt. Wie viel Prozent, wenn wir jetzt den Vater anschauen, haben mit ihrem Vater über den Glauben geredet? 15? 11? Ihr sind alle tief, gell? 13. 13%. Und jetzt müssen wir uns nochmal schnell bewusst sein, wenn wir die Zahlen anschauen, das sind alles nicht Jugendliche, die irgendwo auf der Straße sind, sondern Jugendliche, junge Leute, die in einer Gemeinde ein- und ausgehen mit ihren Eltern. Das hat mich dort mal recht verschreckt, wo ich die Umfrage, die ist aus Amerika gemacht worden, die ist nicht anders rausgekommen. Dass offenbar die Hai viel gar nicht drüber geredet wird oder dass nicht gelebt wird. Und ich habe dann plötzlich gemerkt in der Vorbereitung, beim Volk Israel muss es manchmal nicht anders gewesen sein. Immer wieder hören wir von dem Volk Israel, dass sie vergessen haben, was eigentlich Gott Gutes da hat. Sie haben vergessen, wieder darüber reden und sich daran zu erinnern. Immer wieder haben wir das gehört. Und bei dieser Predigt von John, er hat Deuteronomium 6, also 5. Mose 6, mit uns angeschaut, wo er da vorne gesessen ist und Stück um Stück gelesen hat, uns mit reingenommen hat in den Text. Und da sehen wir, wie sie immer wieder zur Liebe ermahnt worden sind und dass sie doch ihrem Herr gehorsam sind. Aber sie müssen immer wieder erinnert werden daran. Am Schluss von seinem Leben hat der Mose ein Lied gesungen. Also man nennt das Lobgesang des Mose am Ende von seinem Leben. Und er hat dort das Volk Gottes wieder erinnert an Gottes Treue, an seine Gerechtigkeit. Gott hat so viel gemacht und ihr vergesst ihn ständig. Er erinnert die Generationen an die Taten von Gott und warnt dann vor den Konsequenzen, wenn wir Gott gegenüber anfangen, untreu werden. Wir spüren da richtig raus, immer wieder beim Volk Israel, wenn Mose das wichtig ist. Immer wieder kommt er zu dem Punkt und immer wieder erleben wir in diesen Geschichten, die wir lesen, das Volk vergisst, fängt an zu murren. Gott hat sie rausgeführt aus Ägypten. Und sie hätten nicht lange gebraucht, wo sie anfangen haben zu murren. Und wieder alles vergessen haben. Ja, dort ist es viel besser gegangen. In dem Kapitel 32, wo man den Lobgesang von Mose lesen, am Ende von seinem Leben, da steht ein Vers, wo es heißt, und als Mose all diese Worte zu ganz Israel zu Ende geredet hatte, da sagte er zu ihnen, richtet euer Herz auf all die Worte, die ich euch heute bezeuge, damit ihr sie euren Kindern gebietet, dass sie darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu tun. Der Lobgesang erinnert Israeliten immer wieder daran, dass sie Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Verantwortung für ihre Entscheidungen übernehmen. Weil mein Handeln und meine Entscheidungen haben unmittelbare Auswirkungen auf die nächsten Generationen. Und das hast du dort beim Volk Israel immer wieder, dass du merkst, sie vergessen es völlig. Sie leben ihren Glauben gar nicht mehr. Sie vergessen Gott, was er alles Gutes da hat, weil es ihnen gut geht. Und der Mose sagt dann, ich warne euch, wenn ihr Gott untreu werdet, kommt es nicht gut. Und warum macht er der Hinweis am Ende von seinem Leben? Warum kommt er dazu? Was hat er erlebt? Ich will euch in einen Teil mit Ihnen nehmen, wo ganz stark auch da dazu geführt hat. Und zwar lesen wir, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten gerettet hat und durch die Wüste geführt hat, durch eine Wolke und Feuersäule. Und sie haben das verheißene Land vor Augen gehabt. Dort hat Gott sie wollen hinführen. Und dann hat es einen Moment gegeben, wo der Mose Kundschafter ausschickt. Wisst ihr, wie viele er geschickt hat? Geschickt hat er 12. Aus jedem Stamm einen. Und zwar einer, der angesehen hat, der ist einer von den Führern gewesen dort. Es sind 12 Kundschafter geschickt worden, die haben das Land sollen anschauen, wie es dort ist. Und als die Retter gekommen sind, wo sie fertig auskundschaftet hatten, heisst dann im 4. Mose 13, und sie erzählten ihm und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über. und das ist seine Frucht. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Also sie haben plötzlich angefangen zu erzählen, was sie alles gesehen haben. Sie haben mit ihren Augen wahrgenommen und sie haben plötzlich angefangen zu erzählen auch von Leuten, die groß sind und mächtig sind und stark sind und haben Angst angefangen zu schüren. Und dann hat es zwei Leute gegeben, die anders geredet haben. Der Josua und der Kaleb. Und beim Kaleb heisst es dann weiter, und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte. Die haben natürlich gesagt, also wenn die uns erzählen, was dort alles im Land ist, wie kannst du nur uns dort hier herführen? Aber Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Und dann heisst es weiter, sind nämlich andere zäh gewesen, die dann immer negativ geredet haben, aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und dann fangen sie an, es ist echt abstrus. Im Verzählen fangen sie plötzlich an, wie Lügengeschichten zu erzählen. Sie machen die Leute größer, wie das sie eigentlich sind. Riesen und machen dem Volk Angst. Und der Kaleb und der Josua, die haben anders reagiert, wie die zehn. Und es heisst weiter dort, wo die Zehe berichtet haben und Angst gemacht haben, weil sie beobachtet haben mit ihren Augen und mit ihrem Buch, entschieden haben, ey, no, dem haben keine Chance, gar nichts. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron. Und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben? Wozu bringt uns der Herr in dieses Land? Damit wir durch Schwert fallen und so weiter. Also das ganze Volk ist angesteckt gewesen von den Leuten, die eigentlich nur ihres eigenen vor Augen hatten. Wo ihre Seele sprechen haben lassen und gemerkt haben, hey, dort im Land, ja klar, es fließt über von Milch und Honig, hey, das ist gewaltig, was es dort alles gibt, aber null Chance. Vergessen wir es. Der Mose und Aaron, die fallen dann auf ihre Knie, beten, kommen vor Gott. Und zwar vor der gesamten Versammlung, vom Volk Israel, von den Söhnen Israels. Und dann heißt es weiter, Entschuldigung, im Vers 8 bis 9, wenn der Herr Gefallen an uns hat, das heißt, nein, ich muss etwas weiter vorher lesen, sorry, ich habe das nicht da drauf. Da heißt nämlich, eben Josua und Kaleb sagen das. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefun, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, sie zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Und jetzt kommt das. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn. Fürchtet nicht das Volk. Fürchtet nicht die Umstände, in die ihr da reinkommt, was euch alles Angst macht. Und wo ihr mit eigenen Augen wahrnehmt. Und dann sagen sie nachher, der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Der Kaleb und du Josua, die reagieren anders. Und dann ist die Gemeinde aufgestanden, das Volk Israel, wo sie das gehört haben, was die zwei sagen. Und was haben sie wollen machen? Wisst ihr das? Sie haben sie wollen steinigen. Sie haben sie wollen steinigen, weil die anders geredet haben wie die Zehn. Und Mose sagt nachher und bittet Gott um Vergebung fürs Volk und alles. Und er sagt nachher, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, der Schuld und Treuebruch vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation. Wenn wir Sünd haben in unserem Leben, wo wir nicht bereinigen, dann hat das Auswirkungen auf die nächsten Generationen. Und Gott sagt dann, meine Geduld ist groß und meine Liebe kennt kein Ende. Ja, ich vergebe Schuld und Unrecht, doch ich lasse nicht alles ungestraft. Wenn jemand an seiner Schuld festhält, muss er die Folgen tragen und nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel und Urenkel. Und dann wird's hart. Gott sieht, wie sein Volk ist. Sie murrt und murrt. Hört jetzt nicht auf Josua und Kaleb, die anders redet wie die Zehn. Motzet, weil sie Angst haben, weil die Zukunft ungewiss ist, weil ihr Vertrauen nicht gross ist. Und dann hat Gott das Urteil gefällt und hat gesagt, alle Männer, alle Erwachsenen aus dem Volk Israel, nicht Kind, aber alle Erwachsenen, wo ich aus Ägypten befreit habe, die dürfen nicht ins verheißene Land. Ich führe euch 40 Jahre lang, müsst ihr durch die Wüste gehen, und kein einziger von denen darf das verheißene Land sehen, darf mein Königreich sehen. Ich schicke euch mit euren Kindern umeinander 40 Jahre, damit die Generation ausstirbt. Das ist eigentlich noch krass, oder? Sie haben nicht auf Gott gelöst. Sie haben immer gemurrt und sich aufgelehnt. Und Gott hat gesagt, und das lasse ich nicht zu. Ausnahme war Josua und Kaleb. Und da heisst es dann, alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und mich nun 10-mal auf die Probe gestellt und nicht gehört haben auf meine Stimme, werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir treu nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist, und seine Nachkommen sollen es besitzen. Nachher steht dann auch vom Josua das Gleiche. Was ist der Unterschied zwischen diesen 10 Leuten und diesen 2? Wie würde er das formulieren? Von diesen Grundschaften? Es Gottvertrauen, was ich? Vertrauen? Das Gottvertrauen? Glauben und Unglauben? Wir haben es da vorher auch gelesen, alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Sie haben Gott nicht geglaubt, nicht vertraut. Sie haben diesen 10, die berichtet haben, mehr geglaubt. Und der Josua und der Kaleb haben genau das Gleiche gesehen wie die anderen 10. Vielleicht ist innerlich auch, hat die Seele aufbegehrt und ist eine Angst aufgekommen. Weil das ist ein Fakt. aber sie haben ihre Seele, alles, was aufbegehrt, Gott untergeordnet. Und sagt, ich habe zwar keine Ahnung, aber wenn Gott mit uns ist, dann wird es gelingen. Wenn er das will, er ist der Sieger. Und eben, es ist ein anderer Geist im Kaleb und im Josua gewesen, dass sie das anders haben können nachher am Volk mitteilen. Mir ist kurz wieder eine Erinnerung gerufen. Ich weiß nicht, wer vor zwei Wochen da war, wo ich von meinem Bruder erzählt habe aus der Bank. Sein Chef, der Bereichsleiter, der auch gläubig ist. Die zwei Leben von Christen, was sie hinterlassen in dieser Bank. Der eine hinterlässt Segen, der andere hinterlässt Fluch. Sind wir uns bewusst, wie wir unterwegs sind? Wie wir wirken, wie wir reden, was wir tun? Dass das andere Leute beobachtet und prägt. Und dass wir als Christen mit dem, wie wir mit Gott unterwegs sind, entweder können Segen hinterlassen oder können Fluch hinterlassen. Die 12 Kundschaften haben Gott alle kennt. Die haben alle die grossen Taten von Gott erlebt. Aber nur zwei haben eigentlich Segen hinterlassen. Und dann heißt es weiter, wo Gott straft und sagt, in dieser Wüste sollen eure Leichen fallen, ja alle eure Gemusterten nach eurer ganzen Zahl von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt. Niemals sollt ihr in das Land kommen, in dem ich euch wohnen lasse, außer Kaleb, dem Sohn des Jephun, und Josua, dem Sohn des Nun. Und eure kleinen Kinder, von denen ihr gesagt habt, sie werden zur Beute werden, sie will ich hineinbringen. Und sie sollen das Land kennenlernen, das ihr verworfen habt. Also Gott ist da gnädig, sie eigentlich der nächsten Generation. Aber die Generation, die Gott nicht vertraut hat, die ihres eigene als mächtiger gesehen hat, ihres eigene Denken drüber gestellt hat, die haben es nicht dürfen sehen. Aber Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn Jephun, blieben am Leben von jenen Männern, die ausgezogen waren, um das Land auszukundschaften. Die zwei haben nachher dürfen das Königreich sehen, das Königreich eingehen in das verheißene Land. Aber vorher hat es 40 Jahre Wüstenwanderung gegeben. Eine Generation musste aussterben bis auf die zwei. Ich finde das krass, wie Gott kann Unglauben und Untreue da auch richten. Es stimmt, Gott ist ein gnädiger und gern ein barmherziger Gott, der gern vergibt. Aber wo wir nicht bereit sind, unsere Schuld anzulegen und ihm neu zu vertrauen ab heute und ihm sagen, ich will mich jetzt komplett auf dich ausrichten, dann kann es auch sein, dass er eine ganze Generation aussterben lässt von Leuten, die nicht ihm vertrauen. Die nicht sein Königreich bauen, die nicht ihm vertrauen. Und eine Zeit vergehen lässt, bis eine nächste Generation kommt, die ihm anfängt wieder zu vertrauen. Gott höher setzen als meine eigenen Gedanken, als meine Einschätzungen, als meine Befürchtungen. So heißt es in Sprüche 3,5, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Das heißt nicht, dass man den Verstand ausblenden muss. Das sagt der Vers nicht. Aber Gott ist immer noch höher als mein Verstand. Und immer wieder merkt man beim Volk Israel, immer wieder, obwohl sie so viel erlebt haben, immer wieder kommt eine Generation, die es heißt, und die haben den Herrn nicht kennt. es ist offenbar immer wieder verpasst worden, weiter zu erzählen und vorzuleben, was es bedeutet, mit dem Gott unterwegs zu sein. Bei all dem, was sie eigentlich erfahren haben, sind sie immer wieder zur Seite gelassen und haben sich anderem zugewandt und haben vergessen, die nächsten Generationen positiv zu prägen. Und dann passiert es, Gott führt sie ins verheißene Land. Er schenkt ihnen Landeroberung, eins nach dem anderen. Sie erleben Gott großartig. Und dann aber, als Josua in fortgeschrittenem Alter, ja schon fast wie ein Großvater ist, auch am Ende von seinem Leben, von seinem Dienst, körperlich zwar alt, Friedhelm, genau das, was ich vorher gesagt habe, körperlich zwar alt, aber vom Geist her nicht gealtert, sondern jung und frisch nöch am Herr. Seine Lebenskraft kommt letztendlich vom Umgang mit dem lebendigen Gott. Gott hat seine Verheißung wahrgemacht und Israeliten jetzt in das große Land hineingebracht und von seinen Feinden befreit. Und jetzt geht es den Leuten gut. Kennen wir das? Geht uns gut. Wir sind versorgt. Wir haben unsere Versicherungen, wir haben unser Einkommen. Wir leben in einem Land, wo es eigentlich noch gut geht im Vergleich zu allen anderen. Wir leben sehr nobel. Wir haben Nahrung, Kleider, Häuser, Freiheit, Wohlstand. Und so ist es den Leuten auch gegangen. Und am Ende von seinem Leben musste Josua wieder anstehen und sagen, ihr Lieben, ich habe ein paar wertvolle und entscheidende Impulse für euch. Ich habe 3 Schlüssel, die ihr unbedingt beachten müsst. Und jetzt sind wir bei Josua 24. Und Josua 24 heisst es in den ersten paar Versen, und Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem und berief die Ältesten Israels, seine Häupter, seine Richter und seine Aufseher, und sie traten vor Gott. Und Josua sprach zu dem Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels. Jenseits des Stroms haben eure Väter vor Zeiten gewohnt, und zwar Terach, der Vater Abrahams, und der Vater Nahors, und sie dienten anderen Göttern. Und ich nahm euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn im ganzen Land Kanaan umherziehen, und ich mehrte seine Nachkommen. Und ich gab ihm Isaak. Und dem Isaak gab ich Jakob und Esau, und dem Esau gab ich das Gebirge Seir, es zu besitzen. Jakob aber und seine Söhne zogen nach Ägypten hinab, und ich sandte Mose. Ich sandte Mose und Aaron, und ich schlug Ägypten. Nicht ihr, ich schlug Ägypten. So wie ich es unter ihnen getan habe, und danach führte ich euch heraus. Der Josua zeigt wieder auf, was Gott eigentlich alles gemacht hat. Er muss sich schon wieder erinnern. Hey, liebe Leute, euch geht's wohl und ihr vergesst wieder euren allmächtigen Gott. Wüsstet ihr eigentlich, warum ihr heute an dem Punkt überhaupt steht? Das habt ihr nur der Gnade von eurem Herz zu verdanken. Warum hat der Josua sich so viel Zeit genommen, die ganze Geschichte nochmal zu erzählen? Ich glaube, wenn es einem gut geht, dann vergisst man Gott so leicht. Und wenn man Gott dann vergessen hat und Herausforderungen kommen, dann weiß man nicht, wer eigentlich führt und alles in der Hand hat. Denn der folgende Vers erinnert Josuas Volk an Gottes Treue, an die Wunder, die sie erlebt haben, die Gott vollbracht hat, seitdem er sie auch aus Ägypten geführt hat. Und er fordert dann das Volk auf, sich zu entscheiden. Also er erinnert zuerst, das ist der erste Schlüssel, das Volk Israel an all das, woher sie eigentlich kommen. wer der allmächtige Gott eigentlich ist. Und das Zweite ist, er fordert sie auf zum Entscheiden. Er muss plötzlich wieder vor einer Generation stehen, wo wieder so vieles vergessen hat. Offenbar ist wieder nicht weiter erzählt worden, wieder vergessen gegangen, wieder nicht vorgelebt worden. Und der Josua als Leiter steht an und sagt, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und er stellt sie praktisch wie vor, in der ganzen Rede, vor zwei Optionen. Und auch wir haben nur die zwei Optionen. Entweder Option 1, ihr dient den Göttern von dieser Welt, dem Materialismus, dem Geld, dem flotten Leben, dem Geschäft. Es gibt so viele Götter von dieser Welt. Es gibt sogar Götter, wo du dich selber zum Gott machst und selber höher stellst mit dem, was du denkst und fühlst und weißt und im Griff hast als Gott allein. Und die Götter, die halten dein Leben auf Trab. Du bist dann getrieben worden. Option 2, dem einen und wahren Gott dienen. Der Gott, wo dich liebt, wo dich geschaffen hat, wo dich besser kennt, als du dich selber kennst. Und das ist ja das Spannende, dass er sogar Zukunft kennt. Wir wissen doch nicht einmal, was in einer Stunde los ist, oder? Er kennt alles, er hat alles im Griff. Ihm dürfen wir uns komplett ausliefern. Und er will, dass du und deine Familie zum Aufblühen kommst. Und der Josua steht an und sagt, ich habe mich für eine ganz klare Option entschieden, für die zweite. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Aber die Entscheidung, die hat er nicht für das ganze Volk getroffen. Er hat sie nachher gehen lassen, alle Sippen, alle Stämme in ihres Gebiet, wo sie als Erbteil bekommen haben. Und er hat gesagt, ich aber und mein Haus. Und die Leute haben selber müssen entscheiden, denn will ich das oder nicht? Und die Entscheidung fängt bei dir an. Fängt bei dir an, wiederum für deine nächste Generation. Und selbst wenn du merkst, hey, ich habe eigentlich so viele Fehler gemacht, das kann durchaus sein, aber du hast heute die Möglichkeit, neu zu entscheiden, ich will meinem Herr dienen. Ich will die nächsten Generationen anfangen, anders zu prägen und vorleben. Der springende Punkt dabei ist, du kannst deine Kinder nicht weitergeben, was du selber nicht hast. An Gewohnheiten, an Glauben, an Vertrauen, tiefem Vertrauen in Gott, dass er selbst, wenn ich nichts mehr im Griff habe, alles im Griff hat. Und so ist es auch, wenn wir wollen, dass unsere Kinder einen Glauben haben, der ihre Entscheidungen beeinflusst. Die Entscheidungen, die sie in ihrem Leben selber treffen müssen. Dass sie einen festen Glauben bekommen. Wer prägt den Glauben der Kinder? Da hat es auch eine Umfrage gegeben, wer am meisten Einfluss hat auf Kinder. Ich zeige euch die Tabelle, vielleicht habt ihr sie auch schon mal gesehen, bei der gleichen Umfrage entstanden in der Schweiz. Die Eltern haben einen enorm grossen Einfluss auf die Kinder. Gemeinde kann letztendlich nur unterstützend in all dem und als Partnerschaft mit den Eltern zusammenwirken, dass die Kinder einen eigenständigen, starken Glauben bekommen. Aber am meisten Einfluss haben die Eltern und spannenderweise auch der geistliche Auftrag von Gott. Der geistliche Auftrag, nicht nur für die Kinder zu beten, sondern vorzuleben, was es heisst, mit Gott unterwegs zu sein. Väter und Mütter haben einen viel grösseren Einfluss als irgendein Gemeindeprogramm. Ich würde euch gerne einen Videoclip zeigen, wo es um eine Situation geht von Kind und Vater. Der Film heisst, warte noch schnell, bitte schnell. Ich muss noch ganz kurz etwas sagen. Genau. Wo es heisst, Papa, ich beobachte dich. Dürnt der Film auf der einen Seite schauen, wenn ihr älter seid, eure Nachkommen, die beobachten euch, wie ihr unterwegs seid, wie ihr euren Glauben lebt. Aber mir ist es genauso wichtig von den geistlichen Generationen. Wir sind eine Gemeinde von Leuten, die unserem Herr dienen. Und wenn jemand neu zum Glauben kommt, wenn jemand neu... Wir reden davon, raise the next kingdom generation. Wir wollen eine neue Königsgeneration. Und wenn jemand mit 70 zum Glauben kommt, was macht er? Er beobachtet die, die schon länger im Glauben sind. Die nächsten Generationen beobachtet euch. Und jetzt, Papa, ich beobachte dich. Das gilt für die Familie genauso wie für die Gemeinde. Wenn du also schon lange im Glauben stehst, dann bist dir bewusst, du wirst beobachtet, wie du dich verhaltest, wie du redest. Du bist ein Vorbild. Die Frage ist, zum Segen für die nächsten Generationen oder zum Fluch? Der Joshua hat das Volk Israel aufgefordert, ich entscheide mich. Und sie haben alle gesagt dann auch, ja, wir wollen das auch, wir wollen dem Herrn dienen. Und er hat dann gesagt, okay, wir stellen den Stein aufstellen. Ihr habt jetzt euer Reden gehört. Der Stein ist... Ja, jetzt ist wieder da. Der Stein ist Zeuge für das, was Gott gesagt hat, oder er ist Zeuge für das, was ihr gesagt habt. Wenn ihr euch entscheidet, das ist ein Erinnerungsstein. Ich habe da vorne ganz viele Steine unterm Kreuz parat. Wenn du für dich auf der einen Seite vielleicht entscheidest, für deine Familie ganz neu, ich will wirklich dem Herrn folgen, dann kannst du entweder während dem Lobpreis oder auch wenn du nach dem Gottesdienst führen kommen und den Stein als Erinnerung mitnehmen. Die Haie aufstellen und immer wenn du den Stein siehst, erinnere dich daran, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wenn du als langjähriger Nachfolger von Jesus da in der Gemeinde willst die nächsten Generationen positiv prägen und ihnen vorangehen, was es heisst, dem Herz dienen, Vorbild sein, dann kannst du auch so einen Stein mitnehmen und dir vielleicht auf den Schreibtisch legen oder in der Küche oder beim WC oder wo auch immer, wo du oft bist und dich erinnere daran. Ich will beim Herrn dienen, und ich will die nächsten Generationen so prägen, dass sie auch dem Herrn dienen und ihm nachfolgen wollen. Ich bete noch mit uns und das Lobpreisteam darf hier kommen. Jesus Christus, es ist hart zu sehen, wie das Volk Israel zum Teil unterwegs war, aber ich muss sagen, ich bin oft nicht besser, wir sind nicht besser. Immer wieder kommt ein Aufbegehren, ein Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten oder eben nicht, wo man dann Angst bekommt und Verzweiflung. Und hätten sie auf ihre Analyse vertraut, wo die 10 gebracht haben, wäre es nicht gut rausgekommen. Jesus, ich bitte dich, dass wir uns ganz neu dafür entscheidet, dass du der Herr bist, dass wir dir nachfolgen wollen, dass wir dir dienen und dir vertrauen in allem, was passiert. Und dass du auch unseren Verstand prägst mit deinen Gedanken. Jesus, leit und führ du uns. Dass wir könnt auch für die nächsten Generationen, egal in welchem Alter sie sind, die nächsten Glaubensgenerationen können prägen oder können mitnehmen und sagen, hey, der Gott ist gewaltig. Ordnet euch ihm unter. Er ist gut und er führt gut. Jesus, wir wollen mit vollem Dank und Lob zu dir kommen für all das, was du gemacht hast. Durch die Zeit hindurch, durch die Bibel, aber auch ganz persönlich bei uns im Leben, aber auch hier in der Gemeinde. Dass die Gemeinde heute existiert, ist nur dir zu verdanken. Du bist gut. Amen.